Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, liebe Claudia. Wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut. Und ich denke mir so, ich mag das total, dass wir uns sonntags vorstellen, begrüßen, nicht vorstellen, begrüßen. Und das ist so jetzt nach diesem Jahr, es ist so eine schöne, na, Gewohnheit ist es gar nicht. Es ist so ein schönes Ritual geworden. Ja. Ich meine, wir haben ja eben schon ein bisschen telefoniert, wir haben uns ja schon begrüßt, aber wir begrüßen uns ja dann im Podcast nochmal, und ich mag es total, dieses Guten Morgen, liebe Anke, Guten Morgen, liebe Claudia, ich mag es total. Mir geht es gut, ich habe fast 10 Stunden geschlafen heute Nacht. Es war viel in letzter Zeit, und ich habe gestern eine sehr schöne Sache abgeschlossen. Ich habe bei Frau Professor Marian Alemzadeh, also bei der Marian, wir sind da ganz privat in dieser Ausbildung, eine Ausbildung zur Multiplikatorin für die partizipatorische Eingewöhnung gemacht. Und wir waren mit wundervollen Menschen jetzt ein Jahr sehr intensiv zusammen und hatten dann jetzt ein Präsenzwochenende in Köln. Ja, und das war einfach total schön. Sehr, sehr schön. Ja. Also das war schön gestaltet. Marian hat sich sehr viel Mühe gegeben. Es war ein sehr schöner Abschluss. Es liefen Tränchen. Wir sind uns alle sehr nah gekommen und haben jetzt eben den Wunsch, wirklich rauszugehen und diese partizipatorische Eingewöhnung, die ich sehr schätze, die ich intuitiv selber schon eigentlich immer mache. Genau, ich habe sie nicht in 7 Phasen unterteilt, wie das halt in der Eingewöhnung ist, aber intuitiv. Und deswegen ist mir das Herz auch so aufgegangen, als ich Marian begegnet bin und gesehen habe, jetzt ist es schwarz auf weiß.
So, ja, du verstehst das. Ich verstehe das total. Und das ist jetzt der nette Neid, über den wir schon gesprochen haben, aber darum beneide ich dich wirklich ein bisschen, weil für mich, ich kenne mich mit Eingewöhnung einigermaßen aus, weil ich es ja einfach auch oft referiere. Partizipatorische Eingewöhnung ist, also ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Und vor allem auch nichts Besseres, ganz klar. Und da mache ich mal kurz Werbung für, ich glaube, im Herder Verlag da ein wundervolles Buch dazu erschienen. Und da gibt es auch so Karten dazu. Und es ist fantastisches Material.
Ja.
Und ich freue mich, dass du mit dem Thema in die Welt gehst, weil das ist ja das, was uns beiden so sehr am Herzen liegt, dass es den Kindern in den Kitas gut geht. Mhm. Und ich glaube, wenn man die partizipatorische Eingewöhnung umsetzt, zumindest so wie es im Buch steht, mit den Kärtchen, mit den Teams, mit der Haltung, die dahinter steht. Das sind die Krippen, die wir lieben.
Ja, und da ist ein Weg, aber den kann man jetzt anfangen mit verschiedenen Dingen, die da eben auch noch wichtig sind. Und ich freue mich drauf. Das wollte ich halt sagen, dass ich ein sehr schönes Wochenende in Köln hatte und jetzt wieder zurück bin. Und gemerkt habe, oh, da ist jetzt auch was abgeschlossen. Weißt du, wenn da auch wieder was abgeschlossen ist, so schön es war, so gerne ich diese Menschen habe. Und man denkt dann immer, oh, jetzt sehen wir uns gar nicht mehr so oft. Aber es ist was abgeschlossen und das ist auch schön. Jetzt darf eben was Neues kommen. Und ich bin gestern Abend einfach ins Bett gefallen und ich habe gedacht, ich wache bestimmt nach ein paar Stunden wieder auf, weil ich sehr, sehr früh im Bett war. Nee, mich haben die ersten Sonnenstrahlen geweckt. Also ich bin noch ins Bett, als es noch ganz hell war, und bin erst wieder wach geworden, als es schon wieder hell war. Naja, das hat mir aber gut getan.
Ich kriege ja mit, was in deinem Leben so los ist, und es war ja wirklich Wahnsinn in den letzten Wochen. Es war eigentlich jeden Tag was anderes und immer was Großes, und man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja neben all dem, was du machst, betreust du ja auch noch einige Stunden die Kinder. Aha. Und das ist ja auch, wie wir alle wissen, ein emotional sehr, sehr anstrengender, eine emotional sehr anstrengende Tätigkeit.
Ja, weil man immer gefordert ist.
Und dann warst du krank
ist,
ne? Und du, ja. Ja, und du hast ja das Ganze auch noch krank gemacht. Also nicht, du hast nicht krank gemacht, sondern du hast das alles krank durchgezogen. Du warst beim Symposium krank, du hast die Vorträge, die Seminare, wir waren in Weilbach gemeinsam. Da war viel los und ja. Ich glaube, jetzt war einfach mal, hat dein Körper sich gedacht, nö, jetzt mache ich mal Pause, jetzt schlafen wir mal.
Und das war richtig, richtig schön, weil eine große Geschichte ist ja auch unser Büchlein, unsere Gänseblümchen. Auch da ist es ja jetzt so, dass es fertig ist, also fertig im Sinne von, es ist abgegeben. Und
es ist im Lektorat.
Genau.
Und ja.
Das ist auch so ein, ja, jetzt, auch da beginnt jetzt etwas Neues, weil wir werden ja sehen, was daraus erwächst. Also ich merke schon einmal diese Fortbildung, dann das Büchlein, ja, auch permanentes drüber nachdenken und so ab. Das tut mir gerade sehr gut. Und ja, also das mal so zu meiner letzten Woche. Und heute ist Muttertag, also letzte Woche. Also wenn ihr das jetzt hört, war letzte Woche Muttertag. Aber noch sind wir ja im Muttertag. Und dann freue ich mich mal drauf, was der Tag denn heute so bringt.
Kriegst du Blumen? Sind deine Kinder Muttertags? Sind es Muttertagskinder?
Überhaupt nicht. Erst im Alter. Ich habe früher immer gedacht, ich habe immer die ganzen Kinder gesehen, wie sie hier losrennen und machen und tun und hin und her. Und meine weniger. Und habe dann immer so gedacht, dass der Papa das antreiben müsste. Ne? Er müsste dafür sorgen, dass die alles. Und er so, naja, ist ja nicht Vatertag, ist ja Muttertag und ich bin ja nicht dein Sohn. Also es war häufig so, dass die, ja gut, die haben was Gebasteltes aus der Schule mitgebracht und meine Jungs waren da jetzt nicht so, ja, dass das denen so unfassbar wichtig ist, das da alles für mich zu gestalten. Geburtstage und so, das ja, aber Muttertag eher nicht. Und ich erinnere mich an einen, da habe ich hier heulend gesessen. Es ging mir ganz nah und ein paar Jahre später habe ich mal mit meinem Sohn darüber gesprochen, mit dem Großen, weil der erinnerte sich daran, dass ich etwas pikiert war. Und dann sagte er zu mir, weißt du Mama, wir hatten halt auch nie das Gefühl, etwas tun zu müssen. So nach dem Motto, wir müssen das jetzt tun, damit die dann irgendwie, keine Ahnung, was sich Kinder dann denken, aber sie hatten halt nie das Gefühl, etwas zu müssen, damit sie bei mir in meiner Gunst steigen. Und da sagte,
ja.
Da hatten wir auch nicht so den Antrieb. Und heute sehen sie das anders, als sie dann größer wurden, so nach der Pubertät. Also unten steht ein wunderschöner Blumenstrauß. Drumherum sind selbstgebackene Muffins. Das habe ich ja gestern Abend alles gar nicht mehr mitbekommen. Und wir hatten gestern auch noch Junggesellenabschied. Also das wurde auch noch unter Alkoholeinfluss alles vorbereitet.
Da haben die noch betrunken gebacken.
Ja, ich glaube, die Schwester hat gebacken, aber es wurde dann abends erst alles hingestellt. Ja, ganz schön. Ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen wunderschönen, den haben sie auch gut versteckt. Also ich habe gestern nirgendwo einen Blumenstrauß gesehen. Den haben sie gut versteckt. Und der steht jetzt unten. Es ist ein sehr, sehr schöner Strauß. Da haben sie auch geguckt, welche Blumen gefallen mir. Wie ist der gebunden? Ich habe ja dann auch so meine Lieblingsblumenläden. Also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Und da freue ich mich jetzt drüber.
Ja, das ist spannend, gell? Weil ich glaube, dass so Muttertag ist ja oft eventuell auch, wo man sich so einmal im Jahr dann vielleicht so ein bisschen künstlich bemüht.
Ja.
Und das ganze Jahr über vielleicht eher weniger. Also bei uns war es immer so, von wegen, es ist nicht so wichtig, Muttertag. Also ich hatte natürlich, mir war es immer wichtig, aber ich bastel ja auch gern, dass ich irgendwas gestalte, eine Karte, ein paar Blümchen, habe ich jahrelang gemacht. Mache ich jetzt zum Beispiel seit vielen Jahren schon gar nicht mehr, weil meine Mutter hat nicht weit weg entfernt vom, also da stehen noch Geburtstagsblumen, so kann ich sagen. Da sieht's noch aus wie in der Gärtnerei. Und immer diese Woche drauf mit Muttertag, da gibt's weniger Blumen dann. Und ich denke mal, und ich weiß noch, das war auch immer so von wegen so, es ist mir, ist es, also hat meine Mutter immer gesagt, ihr ist es wichtiger, dass wir einfach gut mit ihr umgehen und sie gut behandeln, ein ganzes Jahr und nicht nur an einem Tag.
Ja,
definitiv. Und dann dachte ich mir immer so, ja, da hat sie auch wieder recht. Dennoch sind es halt so Tage, diese besonderen Tage jetzt, ob das ein Muttertag ist oder ein Vatertag oder ein Tag der gewaltfreien Erziehung, das ist eigentlich, für mich ist es auch egal. Ich will auch, dass es den Kindern das ganze Jahr gut geht und nicht nur man in diesem einen Tag, aber das ist halt so ein Stück weit so ein Gedenktag, so ein Ehrentag. Und ich kann damit umgehen, also mich kann damit leben, wenn sie nicht sind, ich kann damit leben, wenn sie sind. Die beeinflussen mein Leben jetzt nicht wirklich grundsätzlich. Und ich finde sie jetzt auch nicht so überaus wichtig. Und das hast du ja mitgekriegt, zum Beispiel den Tag der gewaltfreien Kindheit wird es nächstes Jahr in München, mache ich kein Symposium, aber die Stiftung wird dann am 20. November, das ist der Tag der Kinderrechte, da sind wir in der Schweiz. Mhm. Und da freue ich mich auch schon drauf, ja.
Vielleicht haben wir Glück und es schneit schon.
Ich weiß das nicht, wie schön. So im November, keine Ahnung, aber ja, wäre schön.
Kann
da freue
sein,
ich mich auch schon
nicht.
Drauf.
Ich war noch nie in der Schweiz. So ich freue mich drauf.
Noch nie in der Schweiz?
Nein.
Ja, freue mich
tatsächlich.
Auch. Und es wird bestimmt Schweizer. Toll. Die Alexandra Heidenfelder wird das Ganze organisieren. Und die macht es eh ganz, ganz toll. Und die ist auch so, ich sag jetzt mal so, in unserem Sinne unterwegs. Und macht in der Schweiz ganz innovative Tagespflegekonzepte, die es da noch nicht so wirklich gibt anscheinend. Ja, also dafür bewundere ich sie auch total. Ja, und jetzt wissen wir immer noch nicht, über was wir wirklich reden. Wir haben nämlich heute nicht wirklich was ausgemacht, weil wir gesagt haben, wir reden einfach mal miteinander. Und du hattest aber eine Idee, die ich ganz wichtig fand.
Ja, ich habe jetzt, gerade wo wir über Muttertag sprechen und wo du eben gesagt hast, die Mama hat immer gesagt, es ist nicht so wichtig. So.
Mhm.
Und dann habe ich mir gerade überlegt, also wenn wir aufwachsen, ne, so, wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, wenn wir Entscheidungen treffen, ob diese Entscheidungen tatsächlich wirklich unsere sind oder durch was die denn so auch eingeflößt sind, durch das Umfeld,
durch viele Erwartungen,
durch die Eltern, durch alles. Und da stellt sich
auch
bei mir nämlich die Frage, ob denn das eigene Leben und der wirklich das eigene ist oder wer hat uns denn gesagt, wie wir zu sein haben?
Oh, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, die ist ganz, ganz multikausal. Muss man ein Fremdwort raushauen?
Ja.
Habe ja einen Doktortitel.
Sehr gut, Frau Doktor, ich bin
ja, ne?
ganz dankbar.
Ja, zwischendurch hau ich's mal raus. Ich glaube, das sind ganz große Themen, da kommt es ja schon mal drauf an, in welchem Land bist du geboren, in welche Gesellschaft bist du geboren, in welche Familie bist du geboren, bist du bildungsnah, bist du nicht bildungsnah, also bildungsfern, sagt man aber so nicht mehr, bist du in prekären Verhältnissen, hast du überhaupt irgendeine Chance, dich zu verwirklichen oder nicht, ich meine, wir reden hier aus einem totalen, also privilegierter wird's nicht mehr, also wenn ich mir überlege, wie ich gerade sitze hier, da beneide ich mich ja selber. Also ich kann es mal kurz beschreiben, ich war heute Morgen, wie immer natürlich schon, also nee, wie immer stimmt nicht, ich gehe momentan noch früher in den Wald und das ist vielleicht ganz wichtig, also mir ist es wichtig, bei uns gibt es gerade Wildschweine direkt an meinem Gartentürchen, ist alles aufgebuddelt, das heißt der ganze Weg, deswegen sind meine zwei Hunde gerade auch, die sind am liebsten nur noch draußen und würden gerne Schweine jagen, was sie natürlich nicht machen dürfen. Und ich sitze wie immer am Schreibtisch, ich gucke, es ist draußen, es ist wunderschönes Wetter, Randolf fährt durch die Gegend und von Randolf habe ich ja schon erzählt, gell? Also Randolf ist ein Heiratskandidat, ich schwör's dir, der ist toll, der ist einfach toll und orange. Ja, aber ich wollte was anderes sagen, also ich glaube eben, dass aus so einer Position heraus ist es natürlich ganz einfach, zu sagen, okay, ich will das machen, okay, ich will das machen. Und dennoch ist es natürlich alles auch gesellschaftlich gefärbt. Ich glaube, wenn wir nur mal jetzt so von unserem Leben ausgehen, dein Leben, mein Leben, Menschen, die wir so in unserem ganz nahen Umfeld haben, wir haben den Luxus, uns überhaupt Gedanken machen zu können. Wie wollen wir leben? Was wollen wir tun? Wie möchten wir Geld verdienen? Welchen Beruf möchten wir ergreifen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich erstmal klarzumachen, diese Chance und diese Möglichkeit hat einen Bruchteil der Menschen auf dieser Erde. Absolut. Alle anderen haben einfach, da nehme ich jetzt mal die alte Bedürfnispyramide, die Maslow'sche, da geht's zum Teil ums nackte Überleben. Da geht's um Leben oder Sterben. Und ganz am Ende erstmal, also ganz oben an der Spitze, Menschen, die uns zuhören, kennen die Pyramide, wenn nicht, googeln, da geht's um Selbstverwirklichung. Und wir sitzen ja da, satt, wohlgenährt mit Rasenmäherrobotern auf der Insel der Glückseligkeit und machen uns Gedanken über unser Selbst.
Da frage ich mich, Anke, wir sind in einer wirklich sehr privilegierten Situation, könnten glücklicher denn je sein, sind, glaube ich, oder könnten gesünder denn je sein, sind es aber nicht. Also wir halten uns ja offensichtlich auch davon ab, das Leben zu führen, was eigentlich möglich wäre.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch, ich nehme jetzt mal den Begriff in den Mund, ein Stück weit auch Wohlstandsverwahrlosung und auch so einen Wohlstandsegoismus. Also wir müssen uns um so vieles nicht kümmern und wir hätten eigentlich alle Zeit der Welt, um uns zum Beispiel gesunde Ernährung ist ein schwieriges Thema, weil was ist gesund, das, was für den einen gesund ist, ist für den anderen eben nicht gesund. Aber um uns im Prinzip unser Leben so zu gestalten, wie wir das haben wollen. Und da kommt uns oft unser Inneres in den Weg. Und spannendes Thema, beschäftige ich mich gerade sehr mit. Das große Thema Prokrastination, also Aufschieberitis, habe ich im letzten Podcast schon erwähnt. Also wir stehen uns, glaube ich, oft selbst im Weg, indem wir Dinge, die wir tun wollen, nicht tun, weil wir eben Fachbegriff Prokrastination, umgangssprachlich Aufschieberitis, weil wir auch manchmal uns selbst nicht ernst nehmen. Und ernst nehmen im Sinne von, was ist mir wirklich wichtig, was will ich umsetzen. Und dann machen wir uns ganz viele Pläne und schreiben uns Zettelchen und schreiben Journals und keine Ahnung was, Kalender und machen dann letztendlich gar nichts. Und dann sitzen Menschen da, die kriegen ihr Leben, obwohl es einfach wäre, ja, in der privilegierten Situation. Wir müssen uns nicht mehr drum kümmern, ob wir hungern, ob wir satt sind, ob uns eine Bombe auf den Kopf fällt. All das haben wir gerade nicht. Also wir jetzt nochmal. Wir reden von uns beiden und von Menschen, die wir kennen. Ja. Oder ganz eng kennen. Ja. Also in meinem ganzen Freundeskreis ist niemand, der sich drum Sorgen machen muss, was er morgen isst. Und ja. In meinem engen Kreis sind aber sehr viele Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie sich so viel vornehmen und so verzetteln, dass sie letztendlich dann gar nichts machen und kreuzunglücklich sind, weil sie das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen und in der Küche schaut es auch noch aus wie Sau. Da denke ich mal, ist eben die Frage, was ist denn da das Ideal? Was will ich denn wirklich? Lebe ich vielleicht irgendeine Illusion? Glaube ich, dass ich so leben muss, wie es im Möbelkatalog ist? Wer hat neulich zu mir gesagt, von wegen, in meiner Wohnung sieht man, dass ich lebe, dass ich wohne. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben diesen Megadruck. Also wenn man mal ganz oben in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist, dann hat man diesen Druck, denke ich mal, so in unseren Gefilden der, ich nenne es mal Selbstoptimierung. Alles muss super sein. Und ich glaube, das wird nicht laufen.
Durch was kommt das denn? Ich meine, ist das etwas, also wurde uns quasi mitgegeben, wie wir zu sein haben? Und alles andere ist, ja, keine Ahnung, Träumerei oder machen wir nicht oder wird nicht gemacht, trauen wir uns nicht? Ich meine, wir kommen ja alle aus einer Generation, wo sehr viel auf Leistung war, wo es eben ja teilweise doch noch ums Überleben ging. Also wenn ich jetzt an meine Eltern denke.
Eltern, die sind
sehr arm aufgewachsen, also finanziell arm. Ich glaube, heute sind wir an anderen Punkten ärmer, als meine Eltern früher waren. Also meine Mutter sagt immer, ach, wir waren ja so arm. Und da habe ich letztens mich mal mit ihr hingesetzt und gesagt, und wir haben so ganz aufs Meer geguckt und darüber geredet, was bedeutet denn arm sein? Woran machst du das fest? Und das waren ausschließlich materielle Dinge. Ausschließlich. Ja, genau. Was aber jetzt zum Beispiel meine Mutter, die ist, ich glaube, die hat mit 16 Jahren das erste Mal irgendetwas gegessen, was nicht aus ihrem eigenen Garten war. Also man hatte keine andere Möglichkeit, als Dinge selber anzubauen. Man hatte frisches Quellwasser, man hatte die Milch direkt aus der Kuh, man hatte das Fleisch, was es gab und eher selten. Man hatte keinen Zucker, keine industriell verarbeiteten Sachen. Man hatte ausschließlich regionale Dinge, man hatte ausschließlich saisonale Sachen. Hörst du, also wenn ich das heute sage, ist das ja quasi ein Runterbeten von Luxus, was wir heute dann als Luxus sehen würden.
Ja, genau.
Das war damals für meine Mutter das total Arme. Also sie hat hat beim Nachbarn, hat sie mal im Hühnerstall Eier geklaut, weil es gab, glaube ich, alle paar Wochen fuhr da mal jemand durch und verkaufte, ich glaube, Eis in so einem Wagen. Und damit sie sich so eine Kugel leisten kann, hat sie beim Nachbarn Eier geklaut und hat diese Eier gegen eine Kugel Eis eingetauscht. Also in ihrer Vorstellung ist, hat das was mit Armut zu tun. Und heute freuen wir uns, wenn die Kinder vielleicht zum Kindergeburtstag mal weniger Süßigkeiten bekommen. Also total überhäuft ist. Also die frühere Armut ist heutiger Reichtum.
Und ja, so ist es.
Also das hat sich so umgekehrt.
Zumindest was Ernährung angeht, ne?
Ja, ich meine, sie ist auch sehr gesund. Also sie hat heute und ihr Arzt sagte letztens zu ihr, dass wahrscheinlich diese unfassbar gesunde Nahrung, mit der sie aufgewachsen ist, also ich weiß nicht, gestillt bis zur Grundschule und alles, was es irgendwie im Garten und so gab, dass das eben auch etwas ist, was heute ihre Gesundheit ein Stück weit mit ausmacht.
Sehr wahrscheinlich, ja. Nur, ich denke, Armut ist halt auch da. Es gibt so die Armut, wo es im Prinzip ums Existenzminimum geht. Also dann gibt es die Armut, wo Menschen einfach auch keine Teilhabe haben. Und ich glaube, ganz wichtig, das habe ich in einem meiner Bücher geschrieben, in Worte wie Pfeile, ist diese Armut, wo Menschen einfach auch eine soziale Armut, eine gefühlte Armut. Und ich denke, dass wir heute vielleicht viel mehr auch noch, ja, es gibt noch ganz viele Menschen mit geringem Einkommen. Nur wir haben halt ganz, ganz viel soziale Ungleichheit und wir haben Krisen und wir haben einfach ganz viel ungleichen Zugang. Und da müssen wir jetzt nur zu Bildung zum Beispiel und ungleiche Chancen. Die Chancen sind einfach sehr ungleich verteilt. Die waren aber auch noch nie gleich verteilt. Und das ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube dran, dass wir es schaffen können, weil man ja, auch das gibt's ja, wir wissen ja weltweit, die Ressourcen würden ausreichen, wenn wir sie denn anders verteilen würden. Ich glaube aber, dass die Menschheit noch ein paar Krisen braucht, um aufzuwachen, um zu sagen, okay, wir unterstützen uns gegenseitig und wir bekämpfen uns nicht gegenseitig.
Ja.
Und solange wir uns bekämpfen, werden die Ressourcen ungleich verteilt sein. Ganz klar, der Starke siegt, fertig.
Und wir sehen ja, in welche Richtung es gerade eher läuft. Also wir gehen ja gerade eher in den Kampf als tatsächlich in den Frieden. Und ich meine,
global. Dringend. Global glaube ich auch, ja. Nur jetzt kommen wir wieder zu meinem Punkt. Ich glaube ja immer noch, ich hier an meinem Schreibtisch entscheide, wie gehe ich mit meinem Nachbarn um? Wie gehe ich mit mir um? Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ich kann mich selber die ganze Zeit bekämpfen, indem ich mich niedermache, indem ich zum Beispiel die ganze Zeit versuche, mich zu optimieren, weil meine Eltern, die Umgebung, meine Freunde, keine Ahnung, Social Media, von mir erwarten, also eventuell erwarten, dass ich so und so und so bin. Und schon hab ich einen Kampfmodus mit mir. Und da, glaube ich, kommt unglaublich viel. Das ist so eine Selbstarmut, die da entsteht. Und dann äußerlich ist keine Armut da. Ich fühle die Armut auch nicht. Ich bin beteiligt und so weiter. Aber ich kann die ganze Zeit gegen mich selbst kämpfen. Und ich glaube, wir kriegen keinen Weltfrieden hin, wenn wir keinen Seelenfrieden hinkriegen. Mit unserer eigenen Seele. Das habe ich aber jetzt schön gesagt.
Das hast du schön gesagt. Ich habe gerade auch an unseren Kalender gedacht.
Ich bin total begeistert. Den hatte ich ja schon völlig vergessen.
Vielleicht könnte das ein Kalenderspruch sein.
Mindestens einer. Das waren ja mehrere Sätze. Das ist ein ganzer Monat.
Wir machen den ja monatlich. Das sind ja dann mehrere Monate. Es ist kein täglicher Kalenderspruch.
Oh, das machen wir. Ein Monatskalender, da haben wir aber schon genügend Sprüche dafür.
Ja, ich habe die auch immer brav gesammelt.
Oh, du bist toll. Ich habe nicht einen einzigen gesammelt. Ich gucke nur Randolf noch zu. Weißt du, dass es wie Meditation ist? Wenn du so einem Rasenmäherroboter, der fährt nicht Bahnen, gell? Der macht so, wo er hin will. Der ist autonom.
Ja, es liegt ja auch immer irgendein Hund im Weg in seiner Bahn. Da muss er immer irgendwo anders hinfahren.
Das stimmt. Ja, aber wieder, also ganz ernsthaft, ich glaube wirklich, wenn wir es nicht schaffen, mit uns selbst liebevoll umzugehen, selbst Mitgefühl zu leben, dann werden wir das Mitgefühl nicht mit anderen haben, auch nicht mit Menschen, die dann zum Beispiel in einer absoluten Armut leben oder die in einer gefühlten Armut, weil das ist mir dann nämlich egal. Und dann kümmere ich mich nur um mich und ich kümmere mich erst dann um andere, wenn ich mit mir nicht diese Selbstfürsorge im Sinne von, ich muss auf mich aufpassen, das meine ich nicht. Ich meine die Ebene tiefer. Wenn ich mit mir so umgehe, dass ich mich selbst wertschätze. Und nehmen wir mal die aufgeräumte Küche. Wir wissen alle, mir ist es total wichtig. Ich fühle mich nur wohl. Ich habe nur Ruhe in mir, wenn um mich herum Ruhe ist. Sprich Ordnung, meine Augen ausruhen können. Ich kenne aber so viele Menschen, die ruhen in sich, auch wenn um sie herum Chaos ist. Ja. Und das stört die aber nicht im Ansatz. Also warum sollten dann Menschen, für die das gar kein Thema ist, ob da auf der Spülmaschine 3 Tassen stehen, warum sollten die denn dann sich mit mir vergleichen und sagen, oh, bei dir ist es immer so schon ordentlich, ja, ich brauche das. Aber du nicht. Also lass es doch stehen. Ist doch deine Wohnung, deine Küche, dein Leben. Und da glaube ich, dieses Vergleichen, dieses Ständiges machen wir ja mit Kindern auch. Und da kann man mich ja, das ist ja einer meiner Trigger übrigens. Dieses, aber der kann das schon viel besser als der, wo ich mir denke, so, und schon?
Und da ist es doch, dass die ganze Selbstoptimierung in diesem Vergleich stattfindet. Ich weiß es zum Beispiel, die Prägung meiner Eltern, die war eben die, dass ein Wohlstand gemessen wird, also auch ein innerer Wohlstand gemessen wird am äußeren Wohlstand.
Genau.
Und meine Mutter, beide eigentlich, aber ich spreche jetzt mal mehr von meiner Mutter, dass sie hat gelernt, wenn du nicht arbeitest und nicht sehr, sehr fleißig bist, dann hast du nichts, dann. Mhm, sie hat das mit einem ganz speziellen Gefühl gekoppelt. Und dieses Gefühl stand an allererster Stelle. Und auch als sie dann ja in dieser Situation gar nicht mehr war, also als sie dann ja auch schon längst in Deutschland lebte und durchaus auch hier gut lebte, hatte sie aber immer noch diesen Antrieb, diesen permanenten inneren Antrieb. Und bei ihr war es so, dass sie und ihre eigenen Bedürfnisse, die spielen keine Rolle. Auch nicht die, also erstmal ist das die Erwerbstätigkeit, das ist an allererster Stelle und alles andere wird untergeordnet. Und natürlich habe ich das ein ganz groß in nicht nur ich denke, da kann sich irgendwie keiner von frei machen, auch mitbekommen, dass man zunächst einmal Dinge machen muss und dann, was ja auch in Ordnung ist, wir brauchen ja auch eine gewisse Ordnung. Aber es lohnt sich, für mich hat es sich sehr gelohnt, dahin zu gucken, wie real ist das denn heute noch? Wie, in welcher Zeit ist die Angst bei meiner Mutter entstanden und wie real ist das heute noch? Und haben wir eben nicht den Luxus heute durchaus auch Zeit mit unseren Kindern verbringen zu können, was vielleicht meine Mutter für sich noch nicht konnte, weil sie noch so sehr unter diesem Überlebensmodus war, wo es wirklich ja teilweise wirklich um Hunger ging und ums Überleben ging, auch wenn sie immer frisch angebaute Sachen gegessen hat, sie waren nicht viele, es war nicht viel da und es war eine große Familie, dass, dass sie nie diesen Switch hingekriegt hat, aber ich bin nicht mehr in der Situation, die Situation ist vorbei und heute darf auch eine andere Realität Einzug halten. Und ich weiß noch, wie sehr ich auch von dem Gedanken getrieben war, jetzt sind wir doch wieder bei Kitas und Betreuung, dass das ja immer alles so sein muss und dass mein Kind in die Betreuung muss und dass ich ja arbeiten gehen muss. Und bis ich mal dachte, okay, ich könnte aber auch einfach mal stehen bleiben, alle jagenden Büffel an mir vorbeirennen lassen und vielleicht mal überlegen, stimmt das denn überhaupt so? Oder gäbe es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Und mir dann auch eine gewisse Kreativität zugestehen und auch eine gewisse Fantasie, ob ich es nicht doch auch anders machen könnte. Und das waren so einige Punkte in meinem Leben, wo ich dann, wo es zunächst nicht einfach erschien, aber ich dann dachte, es geht aber doch.
Naja gut, und das ist genau der Punkt, da können wir von den Kitas total weggehen. Das ist der Punkt, wo ich, wenn es um die Aufschieberitis geht, wo Menschen wirklich total unglücklich sind, weil sie ihr Leben nicht gebacken kriegen, wie sie glauben, dass es sein müsste.
Ganz genau.
Da ist ja der erste Punkt, mal hinzuschauen, von wegen überhaupt, wie lebe ich denn jetzt? Was sind die Erwartungen? Was sind meine Vorhaben? Was glaube ich, was ich schaffen will oder muss? Für wen und so weiter? Dass man da einfach erstmal so ein richtiges Leben analysiert. Nochmal, wir befinden uns jetzt an der Spitze der Bedürfnispyramide, gell? Wir sind ganz weit entfernt von Krankheit, Hunger, Krieg oder sonst was. Wir sind jetzt nur bei der Selbstoptimierung, die dann oft unglücklich macht, wenn man sich versucht, so zu optimieren, wie man glaubt, dass man sein müsste. Und da geht es ja um alles. Da geht es um Gesundheit, da geht es auch um Lifestyle, da geht es darum, was ist mir wichtig. Und ich glaube, nee, das glaube ich gar nicht mal, das weiß ich sogar, dass das Leben eine Frage ist. Nochmal an der Spitze der Prioritätensetzung ist. Und wo ich einfach nachdenken darf, inwieweit will ich den Preis bezahlen, der es kostet. Den es kostet. Du, wenn ich hier meine Witzchen mache mit, ich sitze hier und gucke Randolph zu, das hat einen Preis, also einen ganz hohen Preis. Und ich muss so nicht leben. Also ich muss nicht in diesem Haus leben, ich muss nicht dieses Haus, es gehört uns nicht, mieten, ich muss nicht einem Rasenmäherroboter zuschauen. Das sind alles Entscheidungen, die ich getroffen habe. Für diese Entscheidungen, gerade weil du einfach auch gerade von Arbeit gesprochen hast. Ich glaube schon, dass auch das eine Entscheidung ist, von wegen, wie viel möchte ich arbeiten, wie viel auch Geld will ich, muss ich, glaube ich, dass ich muss verdienen, um welches Leben auch immer zu leben. Und ich glaube, es ist so einfach, wie das vielleicht vor vielen Jahren mal war, von wegen jemand, der viel arbeitet, verdient auch viel. Ich glaube nicht. Oh, Toodles. Ich glaube nicht.
Das muss
nicht,
jetzt leider drin bleiben.
Macht doch nichts, ist doch schön. Ich mag, wenn Toodles bellt.
Er liegt vor meiner Tür draußen und er hat jetzt wahrscheinlich draußen die Tür gehört. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen und Toodles glaube ich auch nicht.
Nee, unterbrich mich gern, weil es ist schön, wenn auch mal Toodles bellt, sonst bellt die Paula ja meistens. Die liegen aber beide schlafend auf dem Sofa vor mir. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach auch eine Entscheidung von wegen, wie will ich mein Leben verbringen. Natürlich kann ich das auch anders machen. Ich kann auch sagen von wegen, nö, also ich ziehe, keine Ahnung, in irgendeine kleine Wohnung in einem Ort oder wo auch immer, wo die Mietpreise günstig sind. Und dann muss ich das und das und das werde ich halt dann nicht mehr tun. Es sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Ich glaube, es geht letztendlich darum, gar nicht mal nur, was andere von uns erwarten. Ich glaube, dass es schon auch eine wichtige Sache ist, um einfach auch, wir hatten ja das Thema Vergleich schon, es gibt ja Menschen, die sich mit Nachbarn vergleichen, von wegen die Autogröße oder die Grundstücksgröße oder sonstige Dinge. Wir haben gerade von unseren Hunden gesprochen. Es gibt Menschen, die vergleichen ihre Hunde, von wegen welcher folgt besser, da bellt die Paula, ne? Ja, guten Morgen. Paula, du wirst nicht verglichen, du bist einzigartig. Ja, Jerry, du auch. Jetzt gucken Sie mich beide an.
Ja, jetzt habe ich es gehört.
Ja, habe ich noch nie mit anderen verglichen. Das ist einfach so ein Thema. Weißt du, dann kannst du dich immer irgendwie, es gibt immer jemanden, dessen Hunde, was weiß ich, besser sind, besser erzogen sind, schöner gekämmt haben, weniger Zecken, was weiß denn ich. Und damit kann man sich aber auch selber ins Unglück manövrieren. Und das ist, glaube ich, dann eine Lebenslüge. Also für mich, weil wenn du am Ende deines Lebens so reflektierst oder zwischendurch, machen ja Menschen auch so einmal im Jahr auf, ich mache das, was weiß ich, mindestens einmal im Monat, lebe ich das Leben, das ich leben will. Dazu musst du dich selber ganz gut kennen, musst auch wissen, was sind denn so deine Talente. Das ist ganz lustig, ich habe gerade einen Online-Kurs mitgemacht, den habe ich auch letztes Jahr, einen Online, was ist denn das, wie heißt denn sowas, Kongress heißt das. Mit der Barbara Roth. Die Barbara Roth ist Grafikerin und Illustratorin und die macht auch so Workshops. Und ich mache ja im Sommer immer irgendwas Künstlerisches, weil ich das doch so mag. Und da habe ich bei der Barbara Roth mal einen Workshop gemacht und hat sie jetzt einen Kongress gemacht, hat sie mich eingeladen und es ist jetzt gerade hochgeladen. Kostet nichts übrigens. Ich habe in diesem Interview gesagt, dass ich nicht glaube, dass ich gut malen kann. Und auch zeichnen kann ich auch wirklich nicht. Aber ich mach's total gern. Und es ist mir egal, ob es gut ist. Ich muss damit mein Geld nicht verdienen, das könnte ich auch nicht. Aber ich habe so einen Spaß dran. Wenn ich meine Kringelchen mal, die kommen dann auf meine PowerPoint-Folien, dafür sind die super. Ich kann die Kringelchen schnell in Seminaren malen. Die sind alle geschlechtsneutral und lustig. Ich kann verschiedene Emotionen, kann ich ganz gut malen mittlerweile. Das macht mir Freude. Ich sag auch in diesem Interview, dass ich gern singen, obwohl ich nicht besonders gut singen kann, sagen andere. Ich finde, ich singe gut. Das ist nicht wichtig. Ich glaube, es geht irgendwann einfach drum, von wegen, was mache ich gern, was kann ich gut und das ist nicht unbedingt immer die Berufung, gell? Also, wenn man sich immer überlegt, von wegen, die Berufung ist das, was ich am allerbesten kann, dann müsste ich Putzfrau sein. Was ich auch schon gemacht habe. Ich habe schon mein Geld mit Putzen verdient. Das ist vielleicht auch mal eine ganz spannende Geschichte von wegen, wie sind wir denn aufgewachsen? Also ich bin auch wie deine Mutter nicht in Armut aufgewachsen. Bei uns gab es immer genug zu essen, aber auch aus dem eigenen Garten. Aber ich definitiv kenne ich das, ganz, ganz, ganz wenig Geld zu haben. Und ich weiß noch, als ich ausgezogen bin und dann in München gewohnt habe. Ich hatte zum Beispiel immer mindestens 3 Jobs und habe nebenbei studiert. Ich habe alles nebenbei gemacht. Ich habe immer irgendwelche Arbeiten gemacht, um das zu finanzieren, was ich so richtig gern mache. Und sogar die Doktorarbeit habe ich total nebenbei geschrieben, neben einem Fulltime-Job, neben Patchwork-Familie, neben allem. Es war nicht unanstrengend. Und das ist aber jetzt natürlich was, wo ich mir denke, so, das habe ich richtig gut gemacht. Und darauf bin ich auch stolz. Und das natürlich macht es was mit Selbstwert.
Zu wissen, dass man Dinge erreichen kann, die man sich vornimmt. Und das ist ja auch etwas, wo Maslow ja auch ganz deutlich gesagt hat. Und ich glaube, dieser Spruch wird ja auch ihm zugesprochen, aber auch Mary Williamson, glaube ich, die sagen, wir haben nicht die Angst vor davor zu scheitern, wenn wir etwas machen wollen, sondern wir haben Angst vor unserer Größe, dass eben etwas ganz Wundervolles daraus erwachsen kann, was wir noch nicht kennen, was außerhalb unserer Komfortzone ist, was, dass wir eben nicht die Angst haben zu scheitern, sondern wirklich zu glänzen.
Ich glaube beides. Das haben wir aber ganz am Anfang in einem Podcast haben wir mal gesagt, von wegen, die Menschen haben nicht Angst vor der Dunkelheit, sondern die haben Angst vorm Licht. Das ist ja auch Schattenarbeiten ein Stück weit.
Also wenn ich da jetzt mal sehe, was diese Aussage auch beinhaltet, ne, dass wir nicht, wir haben ja immer die Angst davor, wenn das dann und vielleicht schaffe ich das nicht und vielleicht scheitere ich und so. Mhm. Aber dass das gar nicht die reale Angst ist, sondern die reale Angst ist, was ist denn, wenn es klappt? Was ist denn, wenn ich da auf einmal stehe? Was ist denn, wenn ich mich angreifbar mache? Mhm. Auch wenn ich dass das wirklich die eigentliche Angst ist. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
Total. Mhm.
Zu wissen, dass, weil man immer denkt, ich kann das nicht und wahrscheinlich ist es nicht gut genug und wahrscheinlich dies oder jenes. Da halten wir uns ja mit klein. Aber dass das tatsächlich nicht die reale Angst ist.
Also beides. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist die Angst natürlich vorm Glänzen und vor der Angriffsfläche. Auch ich meine, da nehme ich mal wieder unser Büchlein. Heieiei, wir werden Ohrfeigen kriegen, die werden klatschen. Das ist, wenn man mit so einem Thema und mit so einem Titel in die Öffentlichkeit geht, dann wird man halt nicht nur gefeiert. So ist es halt einfach. Das wussten wir vorher.
Ja.
Und da haben wir auch drüber gesprochen und es geht ja schon los, haben wir ja auch im letzten Podcast schon gesagt. Es gibt ja jetzt schon Klatschen, wo ich möchte jetzt nicht sagen, was ich mir mittlerweile denke. Du bist es wirklich, draußen ist, habe ich dann schon. Und bin ja Seelenprügel gewöhnt, in jeder Hinsicht. Ich glaube, es ist die Angst vorm Scheitern ist schon auch da, ne? Also dieses die Angst vorm Versagen, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe es wieder nicht gemacht. Nur da geht's halt oft drum und das merke ich auch bei mir in Beratungen, wo ich sage, willst du es denn wirklich? Und deswegen habe ich das jetzt gerade von mir erzählt. Mir war halt mein Studium wahnsinnig wichtig. Ich wollte es unbedingt. Mir war die Promotion wichtig. Ich wollte sie unbedingt und habe dann eben entschieden, das lasse ich mir einfach auch ganz viel kosten. Und da geht es ja nicht nur um das Arbeiten, da geht es ja auch um die Zeit. Also, und ich sage immer, während andere im Schwimmbad lagen, habe ich mein ganzes Leben lang schon gearbeitet und habe das gemacht, damit ich das, was ich wirklich, wirklich machen will, irgendwie finanzieren kann. Und klar, also wir reden, wenn wir von Kindern sprechen, sprechen wir an dieser Stelle von Selbstwirksamkeit. Ich habe natürlich, dadurch, dass ich schon so wahnsinnig viel umgesetzt habe von dem, was ich umsetzen wollte, also meine Selbstwirksamkeit ist bei 100%. Das gibt mir natürlich auch die Kraft, genau das weiterzumachen, wo ich weiß, ich schaffe das. Und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich es auch eine andere Art und Weise, weil ich immer eine Lösung finde für egal welches Problem. Ich bin so lang dran, bis ich eine Lösung habe. Ich habe noch kein Problem nicht gelöst für mich, also in meinem Leben.
Das dauert.
Ja, total.
Auch was für eine Motivation, auch für alle. Also ich merke das ja jetzt bei mir. Also die Worte berühren mich total und sie geben mir gleichzeitig Kraft. Also alle, die das jetzt auch mithören, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei einigen auch so ist, dass man sagt, es gibt keine Nichtlösung, weil wir eben die Möglichkeiten haben, die wir haben. Ja. Und dass man sich dann auch wirklich zutraut zu sagen, nee, weil es ist ja viel einfacher, auch den Schritt wieder zurückzugehen. Ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt, dass ich vor etwas stand, wo ich den Schritt hätte gehen müssen, können. Und ich dann aus was für einem Grund auch immer den Schritt aber nicht gegangen bin oder zurückgegangen bin, weil es sich dort sicherer anfühlte. Und da waren dann auch, ja, man könnte, ja, ich spreche ja jetzt von mir, das weiß ich ja, ne, so, dass sich das sicherer anfühlte, aber das war ein Trugschluss, das war die Angst weiterzugehen, weil ich nicht wusste, was kommt denn da auf mich zu, und dann ist es ja viel besser, vielleicht in der Komfortzone, die einem vielleicht auch nicht so gut gefällt, zu bleiben.
Gut, ich glaube ja auch immer noch, dass es sowas wie einen richtigen Zeitpunkt gibt. Also nochmal, ist mir wichtig, wir sind hier an der Spitze der Bedürfnispyramide total privilegiert. Ich kenne aber auch Situationen, wo ich nicht an der Spitze der Bedürfnispyramide war und überhaupt nicht privilegiert, sondern da ging es auch in Phasen meines Lebens, näher beschreibe ich die nicht, ums nackte Überleben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, auch da kann man rauskommen.
Ja.
Und das ist eben, glaube ich, so wichtig. Und da sind wir wieder beim Thema, ich glaube nicht, dass ich das alleine geschafft habe. Ich glaube, ich wurde gut begleitet. Und zwar nicht von Menschen, sondern von meinem Glauben, von Gott, von dem, an was ich eben glaube. Und deswegen, manchmal denke ich mir, wir sind so sehr, oder viele sind so sehr auf dieses von wegen, alles ist möglich, alles ist machbar. Nee, ist es nicht. Es ist in einem gewissen Rahmen machbar und möglich. Und ich glaube, hätte ich mich entschieden, prima Ballerina zu werden, hätte ich noch so viel trainieren können, noch so viel, was weiß ich, was macht man denn da alles? Keine Ahnung, Sport wahrscheinlich, Igitt. Das wäre nichts geworden. Das ist nicht meine Anlage. Das ist nicht mein Talent. Das ist nicht meine Aufgabe. Und da, glaube ich, dürfen wir mal ganz genau hinschauen, wenn es ums Thema Aufschieben geht, wenn es ums Thema Sinn geht, wenn es ums Thema Lebenslüge geht. Was ist denn die Aufgabe? Und deswegen der richtige Zeitpunkt. Ich glaube zum Beispiel für unser Buch ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ja, weil wir an einer Leidensgrenze angekommen sind, und das, da ist schon auch was dran, gell? Also wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Viele Menschen brauchen viel Leidensdruck, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, man braucht eine ganz hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, um nicht zu warten, bis der Leidensdruck so hoch ist, dass man praktisch dann bald dran zerbricht. Und was ich vorhin noch sagen wollte, was mir gerade noch einfällt, ist, ich finde es gefährlich, immer so zu tun, als wäre das Leben so eine Generalprobe. Das ist es nicht. Und es geht, die Zeit geht schnell vorbei. Und ich denke mal, es wäre schon klug, wenn wir bei den Kindern, wenn wir die Kinder dabei unterstützen würden, wir sind doch wieder bei den Kindern, rauszufinden, eben dieses, was kannst du gut, was machst du gern, und darin unterstützen wir dich. Und das heißt nicht, dass man alles andere nicht machen muss, sondern ich brauche ja ganz viele Kompetenzen im Leben, die ich, was weiß ich, ich war in Mathe zum Beispiel miserabel, mein Gott, war ich schlecht in Mathe, aber so ein bisschen rechnen, ist schon gut, dass ich kann. Und das habe ich in der Schule gelernt. Und ich bin kein Fan vom klassischen Schulsystem. Das ist, sehe ich sehr kritisch. Aber es ist eben nicht nur schlecht. Und das ist auch wieder so eine Frage von wegen, mit welcher Perspektive gehe ich denn hin? Gehe ich hin mit alles, was mir nicht gefällt, ist gleich schlecht? Oder gucke ich es mir näher an und analysiere vielleicht auch mal, was, du würdest es Salzfass nennen, mit was gehe ich denn in Resonanz? Warum stört es mich denn? Warum stört mich denn ein starres Schulsystem? Weil ich selber vielleicht nicht gut war in der Schule? Weil es mich zu sehr manipuliert hat? Was ist es denn genau? Darf man schon mal hinschauen? Also ich zum Beispiel bin im klassischen Schulsystem, obwohl ich eine ganz krasse Schulkarriere hatte, Ich bin im Odenwald auf dem Land groß geworden, da gab es nichts anderes. Ich bin froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Und ich habe in der Schule viel gelernt, was ich jetzt noch brauchen kann. Dreisatz zum Beispiel. Ich kann super Dreisatz rechnen. Jetzt.
Das ist definitiv etwas, was man im Leben braucht. Es gibt sicherlich, also wenn ich sehe, was meine Tochter gerade in Mathe alles lernt, da weiß ich nicht, ob man das so immer braucht. Aber darum geht es auch gar nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Was ich jetzt bei ihr zum Beispiel so toll finde, ist, sie lernt unfassbar viel. Und sie ist nicht diejenige, die furchtbar gerne gelernt hat in der Schulzeit. Aber sie hat jetzt, weiß sie, wofür sie das macht. Sie hat ein Ziel.
Genau.
Und sie spürt das. Und das ist so eine intrinsische Motivation, dass ich dieses
das ist
Kind,
es.
Ich muss sie eher stoppen. Als,
ja, aber genau das ist es.
Schau,
das ist es. Sie hat eine Priorität gesetzt, sie will was und jetzt geht sie rein. Und das habe ich im Faultierbuch genannt. Es geht nicht um Faulsein, es geht darum, dieses was durchzuhalten, was du haben willst. Und da geht man halt dann auch diese Durststrecken. Und die kann man ja das ganze Leben, die kann man ja, du, was weiß ich, wenn ich 30 Kilo abnehmen will, das werde ich nicht schaffen mit jeden Tag 5 Tafeln Schokolade. Also werde ich auf Schokolade verzichten müssen und ich muss dann im Prinzip, das ist der Preis dafür, den ich zahle. Und da glaube ich, dass das Lebenslügen sind. Wenn ich irgendwann sage, ja, das habe ich nicht geschafft, wo ich mir denke, Moment, du hast es doch nie wirklich gemacht. Du hast es doch nie wirklich versucht. Du, wir haben das Buch gerade abgegeben. Das war keine einfache Zeit.
Nee.
Jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt gucken wir mal, was das Lektorat noch bringt. Ich glaube nicht, dass das noch extrem sehr viel werden wird. Schauen wir mal. Und du kennst in deinem Leben, ich kenne in meinem Leben, einfach Zeiten, die nicht so einfach waren. Und die haben wir geschafft, weil was Größeres dahinter stand. Bei deiner Tochter, die macht es doch gerade.
Und die macht das wirklich ganz fantastisch. Ich wünsche ihr alles.
Und nebenbei
alles
macht sie noch gelbe Seekühe, die so schön sind, mit dem 3D-Drucker. So schön. Ich wünschte, ihr könntet sie sehen. Ich kann sie mal fotografieren und in die Shiny-Gruppe stellen. Die macht tolle Sachen. Die ist voll die Künstlerin, deine Tochter.
Ja, das ist sie. Absolut. Und da komme ich auch zu meinem scheinenden Moment, Anke. Ich finde diese intrinsische Motivation, dieses wirklich, was aus uns herauskommt, das, was in uns ist und wirklich heraus möchte, dass wir auf diese Stimme hören, dass wir diesen Kanal lauter drehen und dass wir darauf wirklich mehr hören und dass wir vor allen Dingen es schaffen, es bei den Kindern gar nicht erst leise zu drehen. Das ist mein scheinender Moment.
Schöner scheinender Moment. Und mein scheinender Moment ist, dass wir, glaube ich, wieder mehr lernen dürfen, uns selbst nicht die ganze Zeit so ernst zu nehmen. Und über uns selbst mal, ja, einfach bitte mal wieder mehr zu lachen. Mir ist das alles zu verbiestert und verbittert gerade. Und ich lache doch so gern und auch gern laut.
Und Lachen ist ja so gesund.
Ja, auch was Trauma angeht, oder?
Absolut, also auch was schwere Krankheiten angeht.
Vagusnerv, Vagus, sag's einmal. Claudia ist nämlich Expertin für Vagusnerv-Themen.
Ja. Ich arbeite.
Weißt du was, ich wünsche mir, ich weiß, dass du arbeitest dich rein, jetzt untertreib doch mal nicht so schamlos. Also Claudia ist
doch, ich bin doch immer bescheiden.
Ja, aber lass mal die Bescheidenheit weg, ich mach mal kurz was. Also, liebe Zuhörende, die Claudia ist die absolute Mega-Vagusnerv-Expertin. Die kann das alles hinklopfen, wegklopfen, rundklopfen, eckig klopfen und weiß genau, was da hilft. Also solltet ihr irgendeine Frage zum Thema Vagus haben, ich hätte die weltbeste Vagusklopferin. Ich nenne dich ab heute nur noch Vagusklopferin. Genau. Und ich wünsche mir für unseren nächsten Podcast, wir haben jetzt schon wieder so wieder ernst. Mir ist es zu ernst. Ich mag mal wieder lachen.
Da müssen wir wieder Wörter. Wir müssen
Machen wir bitte im nächsten Podcast wieder Wörter. Einfach mal wieder Wörter.
Und uns totlachen. und ja, jetzt richtig, richtig, richtig lachen. Das
der nächste schön. Podcast wird der für den Vagusnerv. Und wer nicht gern lacht, wahlweise so der Mensch ist, der zum Lachen gern in den Keller geht, nächsten Sonntag bitte nicht einschalten. Ja? Bitte
doch,
nicht.
Nächsten Sonntag. Ach nee, stimmt. Wenn die das hören, ist der nächste.
Ja, ja genau.
Oh mein Gott. Ja. Ach, liebe Anke.
Also, Vagusfreundin. Vagus-Scheidi.
Vagus. Ich gehe gleich kalt duschen, um hier meinen Vagusnerv. Ne,
mal so das geht durch. Aber auch besser. Also, wie gesagt, kalt duschen kann man machen. Man könnte aber auch einfach lachen und warm duschen. Ich würde warm
kalt
duschen.
Ich liebe kalt duschen.
Ich liebe kalt, aber nicht kalt duschen. Okay, kümmert euch um euren Vagusnerv. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.